Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Am 2. November 1975 wurde Pier Paolo Pasolini in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen ermordet. Abends war er mit einem Freund zum Essen verabredet. Seine Leiche wurde am Strand von Ostia, nicht weit von Rom entfernt, gefunden. Die kriminalistischen Untersuchungen ergaben, dass Pasolini mehrfach mit seinem eigenen Wagen überfahren worden war, einem Alfa Romeo 2000 GT Veloce, mit dem er in der Nacht verschwunden war.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Es ist eine Geschichte zum Vergessen. Es ist eine Geschichte, die man nicht erzählen darf. Es ist eine komplizierte Geschichte. Es ist eine verkehrte Geschichte.
Per gente normale. Storia comune. Per gente speciale, cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite.
Diese Geschichte über Pier Paolo Pasolini aus Anlass dessen 50. Todestags erzählt uns Christoph Klimke bei einem Besuch in der Berggasse 8.
Zitat Pasolini: Ich weiß alle diese Namen und weiß alle Taten, Anschläge gegen Institutionen und Bombenmassaker derer, die sich schuldig gemacht haben. Ich weiß, aber mir fehlen die Beweise. Ich weiß, weil ich ein Intellektueller bin, ein Schriftsteller, der versucht, all das zu verfolgen, was geschieht, all das kennenzulernen, was darüber geschrieben wird. Jemand, der auch fernliegende Fakten miteinander verknüpft, der die Einzelteile und Bruchstücke eines zusammenhängenden politischen Gesamtbildes miteinander verbindet, der dort Logik einsetzt, wo Willkür, Wahnsinn und Geheimnis zu herrschen scheinen. Die Freibeuterschriften, dieser berühmte Band mit streitbaren politischen Texten Pasolinis, erscheint 1975, in dem Jahr also, in dem der Dichter, Filmer und Polemiker ermordet wird. Das Buch bleibt Pasolinis große Streitschrift seiner Kritik an der Gleichmacherei, an der Nivellierung von kulturellen Unterschieden, an der Zerstörung der Natur, am Aushungern der Dritten Welt, an der angeblichen Alternativlosigkeit von politischen Entscheidungen und an der Entwertung durch eine Gesellschaft, die nur noch konsumiert. Er prägt den Begriff des Konsumfaschismus. Sein Film »Das erste Evangelium Matthäus« hat ihn weltberühmt und seine cineastische Trilogie des Lebens reich gemacht. Von der Trilogie distanziert er sich inhaltlich wie künstlerisch, und das Geld benötigt er nicht nur für seine vielen Pläne, sondern auch für die vielen Prozesse, die gegen ihn angestrengt werden. Mit ungebrochener Energie und Empathie arbeitete er in seiner Wohnung in Rom und seinem Anwesen bei Viterbo an einem großen Romanprojekt und weiteren Filmideen. Er schreibt Artikel, zeichnet und malt. Rastlos beschreibt er weiterhin den Wandel Italiens und verändert von Buch zu Buch und Film zu Film die Form. Er scheut keine Widersprüche und keine Anklage. Am frühen Ende seines Lebens ist er nicht autodestruktiv, sehr wohl aber schafft er Auditorien an der Grenze zur Selbstgefährdung. Er weiß um seine Autorität als Kritiker und nutzt seine verzweifelte Vitalität als eine enorme Kraft. Mit der poetischen Wünschelrute oder dem Blindenstock des Dichters zieht Pasolini durch Rom und die Weltgeschichte. Er will den Rückgewinn von Geschichte. Sein Werk ist, so würde es Theodor Lessing formulieren, eine Flaschenpost im Eismeer der Geschichte. Wen sie erreicht, der weiß, er ist nicht allein. Und das ist schon viel. In der Nacht vom 1. zum 2. November 75 wird Pier Paolo Pasolini in der Nähe von Ostia ermordet. Er wollte seinen Körper in den Kampf werfen, wie er in dem Gedicht Who is Me schreibt. Schnell deuten Kollegen, Weggefährten und Kritiker diesen Mord als eine Szenerie wie in einem seiner Filme. Zitat: Pelosi und die anderen Mörder waren der Arm, der Pasolini tötete. Aber die Auftraggeber waren Tausende, im Grunde die ganze italienische Gesellschaft. Alberto Moravia. Du hast zu sehr die Sünde gehasst, Sex, der für dich Sünde war. Du hast zu sehr die Reinheit geliebt, die Keuschheit, die für dich Rettung war. Und je weniger Reinheit du gefunden hast, umso mehr hast du dich gerächt und den Dreck gesucht, das Leid und die Vulgarität wie eine Strafe. Oriana Fallaci. Sehr geehrter Pasolini, wenn ich einen Bürger der Rechten sehe, wie ein Schwarzer einem Weißen die Haut abzieht, sage ich, armer Weißer. Sie hingegen sagen, armer Schwarzer. Wegen dieser meiner Solidarität eines Weißen mit der weißen Rasse beschuldigen Sie mich des Rassismus, denn Sie sind ein bürgerlicher Linker und als solcher ein Konformist. Giovanni Guareschi. Vor dem Schriftsteller muss die Psychoanalyse die Waffen strecken, sagt Freud über Dostojewski. Pasolini, wenige Monate vor seinem Tod befragt, wie er sich definieren würde, antwortet er: Schriftsteller. Maria Antonietta Marcocchi. Jeder Homosexuelle fühlte sich betroffen, als die Ermordung des Dichters und Filmers Pasolini bekannt wurde. Jeder hatte schon einmal seinem Mörder nachgeblickt. Hubert Fichte. Der Junge hat sich gewehrt gegen die Versuche des Herrn Pasolini, wie sich ein Mädchen wehrt, das vergewaltigt werden soll, und hat dann Pasolini umgebracht. Basta così. Leserbrief eines Psychiaters. Erst mit dem zertrümmerten Kopf und dem zerschleiften Körper konntest du deine Angst auslöschen und deinen Freiheitsdurst stillen. Oriana Fallaci. Pasolini ist im Grunde das Opfer seiner eigenen Romane und Filmfiguren. Michelangelo Antonioni. Endlich sind wir ihn los, diesen Wirrkopf, dieses Relikt aus den 50er Jahren, Eduardo Sanguini. Für Genet ist Pasolini ein Lire-Milliardär, der für den Bäckerjungen Pelosi, also dieser Pelosi war der Lockvogel, der den Pasolini an diesen Ort gelotst hat, wo er dann von anderen ermordet wurde. Für Genet ist Pasolini ein Lire-Milliardär, der für den Bäckerjungen Pelosi möglicherweise als Verräter der Arbeiterklasse dasteht. Es ist alles Ausdruck von einem, seit Urgezeiten bis hin zur Konsumgesellschaft, bis hin zum Sexus als Ware, Aggression, Zerfetzen. Und es fasziniert ihn. Hass und Begierde fallen zusammen. Hubert Fichte. Vor allem haben wir einen Poeten verloren. Und Poeten gibt es nicht viele auf der Welt. Es kommen derer alle 100 Jahre nur 3 oder 4 zur Welt. Der Poet müsste uns heilig sein. Alberto Moravia in seiner Trauerrede auf dem Campo dei Fiori in Rom. November 75. Diese seltsamen Nachrufe und Deutungen des Lebens, Werkes und Todes von Pier Paolo Pasolini, verfasst von Weggefährten, von Lesern, Gutachtern oder Psychiatern, solche Diffamierungen spiegeln den intoleranten und rassistischen Teil einer Gesellschaft wider, die zu wissen vorgibt, welche Künstler in ihr arbeiten sollen und welche eben nicht. Höre ich mir heutige Diskussionen über Pasolinis Tod an, hat sich da allerdings wenig geändert. Immer noch liest man Mutmaßungen, Pasolini habe so enden müssen. 1975 hat in Italien sicher ein anderes gesellschaftlich-politisches Klima geherrscht. Damals urteilten selbsternannte Richter über ihren Freund oder Kollegen mit Begriffen wie Sünde, Konformist. Da wurde gemutmaßt, Pasolini wollte dorthin gehen oder jeder hatte schon einmal seinem Mörder nachgeblickt nach dem Motto Selbstschuld. Diese posthume Inquisition gibt dem Schriftsteller Moravia recht. Die Auftraggeber waren Tausende, im Grunde die ganze italienische Gesellschaft. Sicher, Pasolini selbst hat Begriffe wie Sünde und Schuld immer wieder benutzt. Aber sein Vokabular aus dem Zusammenhang zu reißen und gegen ihn zu verwenden, ist billig. Sein Text, ich weiß, hat Pasolini gefährdet. Bis heute bleibt der Mord an diesem bedeutenden Künstler des 20. Jahrhunderts ungeklärt. Also die Freunde von Pasolini, Moravia und andere Prominente haben ja immer versucht, den Fall wieder aufzurollen, aber bis heute eigentlich ohne Erfolg. Und von Anfang an war klar, also dieser Junge, dieser Pelosi, der wurde am nächsten Morgen gefasst und der nahm die ganze Schuld auf sich. Er hätte Pasolini umgebracht. Und das, er wusste gar nicht, dass das Pasolini war und er wusste auch gar nicht, wer Pasolini war. Und das wäre sozusagen, er hätte sich gewehrt, weil Pasolini von ihm Sachen wollte, die er nicht machen wollte. Und aber da war eigentlich schon durch die Indizienlage klar, dass an diesem Ort, wo Pasolini sich hat hinlotsen lassen, zwei Wagen warteten und ein Motorino. Und also mindestens sechs Männer sollen da gewesen sein, die ihn dann mit einer Eisenstange niedergeschlagen, also Pasolini niedergeschlagen haben und dann mit dem eigenen Auto mehrfach überfahren haben. Und dieser Junge war einfach nur der Lockvogel, der ihn da hingelotst hat. Der Junge bekam Jugendhöchststrafe und man hat diese Version des Jungen natürlich gern geglaubt, weil das war einfach und es war halt in Anführungsstrichen nur ein Schwulenmord, das macht ja nichts sozusagen, ja, in der italienischen katholischen Gesellschaft damals. Und obwohl die Indizienlage ganz anders war und der Junge bekam Jugendhöchststrafe und kam, glaube ich, nach sechs Jahren wieder raus. Blieb bei seiner Version und hat dann aber vor wenigen Jahren in einem großen, gut bezahlten Interview diese Version widerrufen, dass er es war und bestätigt, er war der Lockvogel und blieb dabei, dass er die Schuld auf sich genommen habe, weil, das kann ja durchaus sein, bevor er diese neue Version erzählt hat, lebten seine Eltern noch. Und die Auftragsmörder hätten ihn bedroht, wenn er auspacken würde, würde seine Familie, wäre in Gefahr. Und das kann ja durchaus sein.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite.
Zitat Pasolini: Der Reichtum des Wissens. Aber in jener Welt, die nicht einmal das Bewusstsein des Elends besitzt, die heiter ist, hart, ohne jeglichen Glauben, da besaß ich, war ich reich. Nicht nur, weil eine bürgerliche Wohlanständigkeit in meiner Kleidung lag, in meinen Gesten, lebhafte Ruhe und unterdrückte Passion, sondern weil ich meines Reichtums mir nicht bewusst war. Arm zu sein war nur ein Zufall für mich oder ein Traum, vielleicht ein unbewusster Verzicht dessen, der im Namen Gottes Protest übt. Mir gehörten Bibliotheken und Galerien, Werkzeug für jegliches Studium. In meiner Seele, die zur Leidenschaft geboren war, lebten schon ganz in leuchtenden Reproduktionen San Francesco und das Fresko von San Sepolcro und das von Monterchi, der ganze Piero della Francesca. Dieser Reichtum, es ist wahr, war schon fast verbraucht, dieser Zustand erschöpft, doch ich war wie der Reiche, der wohl schon Haus und Habe verloren hat und doch noch darin lebt, es gewohnt ist, der weiterhin Herr bleibt. In der Fülle der Werke Pasolinis und bei aller Unterschiedlichkeit an Qualität scheint es mir einen roten Faden zu geben. Die beiden Pole Leidenschaft und Wissen führen den Künstler von der Politik zur Kunst und wieder zur Politik oder von der Illusion zur Kunst, zur Desillusion und wieder zur Kunst. In meinem Essay möchte ich Pasolini nicht einbeuten für eine Anleitung zum Anderssein. Sein Werk muss auch nicht aktualisiert werden. Schon mal gar nicht sehe ich mich in der Reihe derer, die seine Ermordung als Kunstwerk oder zwangsläufig deuten. Und ich bin auch kein Konservativer, der Pasolini zu nutzen weiß, um den eigenen reaktionären Glauben aufzuwerten. Vielmehr glaube ich, dass Pasolinis Werk ein Plädoyer ist für eine andere Währung als die der Börse. Als ich im Dezember 2014 die Ausstellung Pasolini Roma im Berliner Martin-Gropius-Bau besuche, bleibe ich besonders lange vor einer Wand stehen, auf der unzählige italienische Artikel aus Zeitungen, Zeitschriften sowie Auszüge aus den Prozessakten zu lesen sind, in denen Pasolini angeklagt, verunglimpft und beschimpft wird. Hier spiegelt sich der erschreckende Versuch wider, mittels moderner Inquisition zu Lebzeiten einen Künstler und sein Werk zu beschädigen oder gar zu vernichten. Pierpaolo Pasolini, geboren am 5. März 1922 in Bologna, aufgewachsen im friulanischen Casarsa, wird am 2. November in der Nähe von Ostia ermordet. Schnell wird der vermeintliche Täter gefasst, ein minderjähriger Stricher, der, was die Hintermänner wussten, Pasolinis Typ eines Jugendlichen entspricht. Der Lockvogel steigt in Pasolinis Wagen ein und die beiden fahren raus aus Rom an den Tatort bei Ostia, wo man weiß, mindestens zwei Wagen warten. Pasolini wird niedergeschlagen und mit dem eigenen Wagen mehrfach überfahren. Der junge Mann will nicht gewusst haben, dass das Opfer der Schriftsteller und Filmemacher Pasolini ist. Er habe sich nur wehren wollen. Er nimmt die Schuld auf sich und bleibt bis vor wenigen Jahren bei dieser Version. Obwohl alle Indizien dagegen sprechen, glaubt die Boulevardpresse und politische Rechte Italiens 1975 schnell und gerne an den Mord im Affekt an einem Schwulen. Selbst Kollegen von Pasolini meinten, dieses Leben hätte so enden müssen, wie in einem seiner Filme oder Gedichte. Versuche, den Prozess wieder aufzurollen, führen nicht weiter. Übrigens, vielleicht hat es jemand von euch gelesen, an seinem Todestag, der war ja nun letzten Sonntag, 2. November, am Samstag war in der Süddeutschen ein Artikel über also eine Würdigung Pasolinis, und da wurde berichtet, das wusste auch ich nicht, obwohl ich ja mich viel mit Pasolini beschäftigt habe, dass an dem Ort, also von Rom raus nach Ostia, haben die beiden, also dieser Lockvogel und Pasolini, Station gemacht in einer Trattoria, einer ganz einfachen Trattoria. Und diese Trattoria gibt's heute noch, 50 Jahre später, wahrscheinlich andere Besitzer. Und der Tisch, an dem die beiden gesessen hat, das ist wohl überliefert, wo die genau gesessen haben, der ist jeden Abend gedeckt und wird nicht an Gäste vergeben. Der eingangs von mir zitierte und 1975 in den Freibeuter Schriften veröffentlichte Roman von den Massakern ließ sich als eine einzige Anklageschrift gegen die italienische Regierung, aber auch gegen eine Gesellschaft, die sie gewählt hat und wieder wählt, die christdemokratische Regierung unter Giulio Andreotti. Beschreibt Pasolini einerseits den Reichtum des Wissens als geistigen Gewinn und sein Zuhause, wird hier die ungeheure Gefährdung des Dichters und Filmemachers sichtbar. Schließlich wollte er die Namen der Täter und seine Informationen im Roman Projekt Petrolio verwenden. Das Manuskript konnte er nicht mehr beenden. Bis heute unverständlich bleibt die Tatsache, warum er mit dem Jugendlichen an diesen Ort gefahren ist. Plausibel scheint die Theorie, dass der Lockvogel ihm gesagt haben kann, ihm sollten dort Materialien übergeben werden. Material, das Pasolini zuvor entwendet worden war, oder neues Material für seine nächsten Projekte. Zudem hat Pasolini die Fahrt an den Tatort mehrfach unterbrochen und somit hinausgezögert. Petrolio, also dieses letzte Romanprojekt, an dem er arbeitete, in dem er die Namen nennen wollte, Petrolio wäre sicher kein Handbuch geworden, hätte aber die politische Misere Italiens, des wachsenden Konsumfaschismus sowie die auch heutigen Lügen von der politischen Unveränderbarkeit und Alternativlosigkeit benannt. Zudem wäre dieser Roman ein Zeugnis geworden von der ungebrochenen Kraft des Schriftstellers Pasolini. Pasolini hat ja die Uraufführung seines Films, die 120 Tage von Sodom, 75, nicht mehr erlebt. Und tatsächlich sollen ihm an diesem Ort, wo der Junge ihn hingelotst hat, versprochen worden sein, Listen von Namen und Beweismittel gegen diese Namen aus Politik und Wirtschaft vor allem, dass ihm das übergeben wird. Und was ihn vor allem auch gelockt hat, ihm waren nämlich beim Schnitt an dem Film, die 120 Tage von Sodom, damals gab es ja noch Filmrollen, war ja nichts digital, waren Filmrollen verschwunden, waren entwendet worden. Und diese sollten ihm dort auch übergeben werden. Der Heimat seiner Mutter Friaul und deren Sprache bleibt Pasolini sein Leben lang als Dichter und auch als Sprachwissenschaftler verbunden. Er nennt das Verschwinden dieser Sprachen einen Genozid. Er wird seinen ersten Gedichtband sehr viel später überarbeiten und unter neuem Titel wieder publizieren. Er selbst muss sich quasi auf der Flucht als ein Heimatloser und Vertriebener gefühlt haben. Vielleicht war der frühe Verlust der Mitgliedschaft in der KPI für sein politisches Denken sogar ein Gewinn. Schließlich wird Pasolini immer wieder mit der Partei und deren Führung streiten und somit deren klügster Weggefährte. Pasolini zieht in die Borgate, in die Vorstädte Roms, weit weg von der historischen und reichen Innenstadt mit ihren Kuppeln und Palästen. Dem Palazzo, also der politischen Macht, rückt er allerdings als Kritiker immer näher. Pasolini arbeitet als Nachhilfelehrer, spielt nachmittags mit den Jungen Fußball und lernt ihre Sprache, also wieder eine Fremdsprache. Er schreibt für Zeitungen und das Radio. Seine Lyrik bekommt jetzt einen ganz anderen Ton und ist in der italienischen Literatur einzigartig. Pasolini läuft durch die armen Borgate der Großstadt, fährt mit der überfüllten Straßenbahn in die Innenstadt, vorbei an den Monumenten und Kirchen, hat die Geschichte Roms im Kopf und vor Augen und erlebt diese für ihn neue Welt als Befreiung und Bürde gleichermaßen. Seine Gedichte lesen sich wie das poetische Tagebuch eines Suchenden. Er erhält eine Anstellung an einer Privatschule, lernt die römischen Autoren Emilio Gadda, Sandro Penna, Giorgio Bassani, Elsa Morante und Moravia kennen, die für ihn Kontakte zu den großen Filmregisseuren knüpfen. Sandro Penna war ja auch ein berühmter schwuler Dichter, vielleicht der beste Freund von Pasolini. Gab's auch mal in Übersetzung, gibt's glaube ich nicht mehr, Sandro Penna. Für sie beginnt er Drehbücher zu schreiben. Er veröffentlicht Lyrikbände und mit dem Honorar, das der Verleger Garzanti ihm 1955 für seinen ersten Roman Ragazzi di Vita zahlt, wird er freier Schriftsteller und kündigt seinen Lehrerjob. Mit den Autoren Francesco Leonetti und Roberto Robersi gründet er im selben Jahr die Zeitschrift Officina. Die erste Ausgabe ist Giovanni Pascoli gewidmet und bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dessen politischer Entwicklung vom Naturlyriker hin zum königstreuen Kolonialisten. Pasolini hat über Pascoli quasi promoviert, über diesen Dichter. Zitat: Im Zentrum von Rom. Vor dem Monte del Pecoraro lag ein großer Platz. Und in der Nähe des Schilds mit der Aufschrift Fine Zona, Inizio Zona, kurz bevor sich die Felder bis weit zum Agnene hin auszudehnen begannen, befand sich die alte überdachte Haltestelle der Linie 309, deren Autobusse hier von der Via Tiburtina abbogen und zwischen den Wohnblöcken der Borgata nach Madonna del Soccorso fuhren. Alduccio wohnte, wie auch Begalone, im Wohnblock 9, am Ende der Hauptstraße dieser Borgata, kurz hinter dem Marktplatz, wo es eine lange Reihe von Straßenlaternen gab, die, wenn sie sich zur Dämmerung entlang der nicht mehr als zwei Stockwerke hohen Häuser einschalteten, den Eindruck erweckten, als befände man sich im armen Viertel eines Seebads. Die Straße schien sich hinter der leichten Steigung in den ausgeglühten Himmel zu verlieren und die Geräusche verrieten, dass die Leute hinter den Lärmschutzwänden der Innenhöfe zu Abend aßen oder sich auf die Nachtstunden vorbereiteten. Um diese Zeit wimmelte es von Jungs und Kerlen, aber die wahren Genießer und Nachtschwärmer hielten sich noch in den Kaffeebars oder an den Straßenecken auf und warteten auf den Einbruch der Nacht, nicht etwa um ins Kino zu gehen oder zu Villa Borghese, sondern um sich irgendwo in einer geheimen Zockerhölle zu treffen, wo sie bis zum Morgengrauen Zecchinetta spielen konnten. Und während hier und da ein paar Jugendliche in den Hinterhöfen auf der Gitarre rumklimperten und die Frauen inmitten ihrer quengelnden Kindern noch mit Geschirrspülen oder Aufwischen beschäftigt waren, kamen immer noch vollgestopfte Autobusse mit Menschen an, die von der Arbeit zurückkehrten. »Mach's gut, Begalo«, sagte Alduccio, als sie zu Hause angekommen waren. »Mach's gut«, sagte Begalono, »bis später.« »Um 9 treffen wir uns«, sagte Alduccio, »pfeif dann mal.« »Gut«, aber sei fertig, sagte Begalone, während er die abgeblätterte Treppe weiter hochstieg, auf der sich ein Haufen kleiner Kinder tummelte. Ragazzi di Vita ist Pasolinis Debüt als Romancier und sofort ein Skandal. Während Italien sich um die Industrialisierung und ein eigenes Wirtschaftswunder bemüht, macht hier ein Schriftsteller die Verlierer der Gesellschaft zu Helden oder Antihelden. Dabei liefert er keine romantische Sozialstudie, sondern wie ein Stadtsoziologe die Schilderung des Alltags der Jugendlichen, die mal zusammen feiern, ein Ding drehen, als Stricher sich anbieten oder ihre Freundin zur Hure machen. Das Leben hier ist trostlos. Diese Vorstädte sind zwar eine vitale, aber auch ausweglose, verarmte und ignorierte Welt mit einer eigenen Sprache und eigenen Zwängen. Pasolini verleiht ihren Bewohnern literarisch eine Öffentlichkeit und der Literatur eine neue Sprache. Ich habe für diesen Film, den ich da Drehbuch geschrieben habe, Elend und Ewigkeit, Pasolinis Rom, da haben wir auch in diesem Viertel gedreht. Und der Dino Petriali, dieser Fotograf und Porträtist Pasolinis, der jetzt auch hier in Wien eine Ausstellung hatte, die Fotos von Petriali, Pasolini, hat mich dann bekannt gemacht, damals, das war 95, ist auch schon lange her, mit einem Mann, der war damals 80, Bruno, ein Bewohner dieser Borgate, der auch mit 80 nicht lesen und schreiben konnte und der sich an Pasolini erinnerte tatsächlich und davon erzählte, wie Pasolini in dieses Viertel zog, als Privatlehrer arbeitete und nachmittags mit den Jungs Fußball spielte und genau wie er in Friaul das Friulanisch gelernt hat, was er ja nicht konnte, wie eine Fremdsprache, lernte er dann dort die Sprache der Borgate, wie eine Fremdsprache. Und ich muss sagen, ich glaube, ich kann ganz gut Italienisch, aber wenn ich Pasolinis Gedichte auf Friulanisch lese, verstehe ich kein Wort. Also das ist wirklich eine so hermetisch andere Sprache, die auch andere Wurzeln hat. Auf Ragazzi di Vita folgt 1959 der Roman Una Vita Violenta als eine Art Fortschreibung. Die kommunistische Partei greift den Schriftsteller an und unterstellt ihm, eigene Vorlieben auf die Jugendlichen in den Borgate zu projizieren. Hier wird Empathie mit Vereinnahmung verwechselt und mit dieser Veröffentlichung beginnt eine beispiellose Serie von Prozessen gegen die Werke Pasolinis. Anzeigen wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften, aber auch gegen seine späteren Filme und seine Person. Pasolinis Werk und sein Leben selbst werden zum Skandal. Wobei man sagen muss, dass Pasolini manchmal auch nichts dagegen hatte, weil er schon ein früher Medienprofi war. Also es gab natürlich kein Internet und diese Dinge alle. Aber diese permanente Öffentlichkeit, die er hatte, durch diese Prozesse gegen ihn, da wurde dann natürlich im Fernsehen gezeigt, wie er in den Gerichtssaal geht, da gab es Urteile gegen ihn, für ihn, es wurden Werke auf den Index gesetzt, also eine bessere Werbung kann man sich irgendwie auch nicht vorstellen. Es hatte allerdings für ihn tödliche Folgen. Zitat: Die Klage der Baggermaschine. Nur das Lieben, nur das Kennen zählt und nicht geliebt und nicht gekannt zu haben. Beklemmend ist's, von verbrauchter Liebe zu leben, die Seele wächst nicht mehr. Im warmen Zauber der Nacht, die hier unten am Knie des Flusses, im schläfrigen, lichtergesprenkelten Traumwelt der Stadt, noch von tausend Leben zurückschallt, von Unliebe, Rätsel und Elend der Sinne, ist's das, was die Formen der Welt mir unleidlich macht, die bis gestern den Grund meines Daseins bedeuteten. Arm wie die Katzen am Kolosseum, fern von der Stadt und fern vom Lande, lebte ich in einem Vorort aus Kalk und Staub und gezwängt jeden Tag in den ächzenden Bus, jede Fahrt in die Stadt und nach Hause, Stationen des Kreuzwegs in Schweiß und Angst. Ich war im Zentrum der Welt, dieser Welt der tristen beduinischen Viertel, der gelblichen Wiesen, durch die ohne Ruhe ein Windstrich vom heißen Meer bei Fiumicino herkommend. 1958 erscheint sein Gedichtband Die Nachtigall der katholischen Kirche, Zitat: Ballade des Deliriums, allein, allein, eine Gestalt aus Wachs, erstarrt vom alten Strahl meines einst leichten Lebens. Und stumm im Herzen die Sprache, wenn die Abendluft wiederkehrt, mit den Seufzern der Jahre ist es verweht, in leuchtende Horizonte, in Luft, von Engelszungen durchhaucht das Dasein und streift aufs Neue an die Nüstern meines Leichnams, ein Meer von Tagen vom Ave zum Angelus. Ich bin im stummen Spiegel ein blauer Fisch, gefroren im Eis, verloren das Blitzen im Schreien des ewigen Glases. Der Angstschrei, der zischt im unbestimmbaren Schoß des Worts, stößt nicht durch die Fläche des Spiegels und streift kaum nur das Auge des Abbilds, das lebt. Der wachsende Ruhm Pasolinis und gleichzeitig sein Alltag in der Borgate, das Teilnehmen an kulturellen und politischen Diskurs in Italien sowie der eigene innere Kampf zwischen dem Wunsch nach Veränderung und der drohenden Leere, die aus dem Nachlassen der revolutionären Kraft droht, Pasolini bleibt seinen Themen treu. Der Dichter beschreibt die Vergangenheit in der Gegenwart, die bedrohlichen politischen Entwicklungen, aber auch die eigenen Ängste und Hoffnungen. Der Romancier erzählt vom Leben der Heranwachsenden zwischen Aufbegehren und Scheitern und der Essayist widmet sich der Literatur und Politik, der Beschreibung der wachsenden Macht des Kapitalismus und Neokapitalismus und einer schwächer werdenden Opposition, den Veränderungen des Bewusstseins, aber immer auch der Veränderbarkeit in der Gesellschaft. Er sucht nach Alternativen. Anfang der 60er Jahre entdeckt er sein neues Medium, den Film. Zitat: Exemplarisch hat Chaplin in Moderne Zeiten eine Entmythisierung des Homo Technologicus vollzogen, indem er sich ihm in der anscheinend allein möglichen Weise entgegenstellt, in der Eigenschaft als Überlebender einer vorindustriellen Menschheit. In die Fabrik eingetreten, widerspricht Charlie der Technik, insofern er, der aus einer anderen Kultur übrig geblieben ist und sich ihre Gewohnheiten bewahrt hat, auf verrückte und komische Weise die Ausdruckslosigkeit der technischen Welt deutlich macht. Pasolinis ersten Filme Acatone und Mamma Roma kennen eine solche Komik noch nicht. Hier bevölkern seine Protagonisten die neue, verlorene Welt zwischen Land, Stadt, Vorstadt und Innenstadt, ein Niemandsland der Verlierer. Zitat: Dort auf einem Stück dunkler Erde sieht er nur einen kleinen Alten, ganz weißhaarig, der gerade anfängt, eine Grube auszuheben. Acatone nähert sich ihm ängstlich und der kleine Alte sieht ihn wohlwollend an. Da setzt sich Acatone neben ihn. Acatone: Sie, Meister, warum graben Sie es mir hier nicht ein bisschen weiter da drüben? Sehen Sie nicht, dass sie hier ganz schwarz ist, die Erde? Der Alte, unverändert geduldig und wohlwollend, blickt ein bisschen weiter nach drüben und tatsächlich, gleich hinter der Grube, breitet sich ein wundervolles, weites Tal aus, durchflutet von einem strahlenden, unermesslichen Licht, das im Blau eines stillen, duftenden Sommers verdunstet. Acatone: Graben Sie es mir da drüben, bloß ein kleines bisschen weiter weg, bitte, Herr Meister. Der Alte betrachtet ihn seufzend und lächelt: Na gut. Und er beginnt, etwas weiter drüben zu graben, im Licht des hellen Tals. Neues Zitat: Das Problem ist, dass Mama Roma nicht einmal im Traum auf so außergewöhnliche Personen trifft. Man hätte sonst sagen können, die Person, die aus dem Dröhnen des Motorrads hervortrat, sei ein Engel gewesen. Einer jener mit Schwert und Trompete bewaffneter Erzengel, die man oben auf den Fassaden von Kirchen sieht. Aber es war kein Engel, denn nach und nach legte er seine ganze Rüstung ab und ebenso die Flügel. Und was zurückblieb, war ein ganz gewöhnlicher Mensch. 1,80 groß oder noch größer, mit einem blonden Haarschopf. Mama Roma erkannte ihn. Mama Roma: Ih, aber Gioia, das bist ja du. Gioia: Ach, bin ich müde, Mama Roma, ich bin todmüde. Mit Acatone und Mama Roma schreibt Pasolini filmisch seine Romane fort. Er sucht Laiendarsteller und inszeniert sie in ihrer Sprache und ihren Geschichten. Dazu kann ich erzählen, dass der Pasolini von Fellini engagiert wurde. Fellini war schon weltberühmt und suchte sich den Pasolini und schickte ihn los in die Borgate. Und er sollte quasi wie ein Scout Typen mit Hakennasen, Segelohren, Schielen, dicke, große, dünne suchen als quasi Komparsen für die Filme von Fellini. Also das war ein Job von Pasolini. Und Pasolini machte das und kam also nach Cinecittà und kam auf die Idee, selber einen Film zu drehen. Und sagte dann zu Fellini: Pass auf, ich möchte gern einen Film drehen, der soll Acatone heißen. Und Fellini hörte sich das an, war etwas skeptisch und sagte: Okay, pass auf, ich gebe dir meinen Kameramann, damals schon ein sehr berühmter Kameramann, und gebe dir so und so viel Meter Rollen Film. Und dann mach mal und dann zeigst du mir das. Und Pasolini machte. Eine Woche rannte er durch ein Viertel, das heißt Testaccio in Rom, und drehte da mit seinen Laien Und nach der Woche ist er wieder zu Fellini und hat ihm das Ergebnis gezeigt, war ganz stolz auf seine ersten Filmmeter. Und Fellini guckte sich das an und sagte, lass es lieber. Also das war natürlich für einen Fellini überhaupt nicht vorstellbar, dass man mit so einer Art Blick auf die Menschen die Leute ins Kino vielleicht locken kann. Dieser erste Film Pasolinis ist ein Skandal. Überhört der Regisseur doch seine Protagonisten Diebe und Zuhälter mit dem Einsatz von Musik, Bachs Matthäus-Passion, zu Christusfiguren, an den Originalschauspielen des Elends. Damit bricht er mit dem Neorealismo Italiens und erfindet eine neue Filmsprache. In Mamma Roma spielt Anna Magnani die Titelrolle, die einzige Schauspielerin am Set. Alle anderen Darsteller sind Laien. Mamma Roma, die Hure, will für ihren Sohn Ettore eine bessere Zukunft und scheitert. Er soll Handwerker werden oder Kellner. Doch Ettore landet wie zwangsläufig auf der Straße, wo seine Mutter auf den Strich geht und er zum Dieb wird. Im Gefängnis schnallt man ihn auf eine Besserungsbank und Ettore stirbt. Dass Pasolini Anna Magnani im Nachhinein als Fehlbesetzung bezeichnet hat, weil sie das Kleinbürgertum spielt, zeigt nicht nur Pasolinis ungebrochenes Engagement für das Sottoproletariato, er will Authentizität. In beiden ersten Filmen inszeniert er Perspektiven, die er Bildern von Masaccio, Giotto oder Mantegna entnimmt. Hier nutzt er seine Kenntnisse aus dem Studium der Kunstgeschichte bei Roberto Longhi und überträgt seine Bildvorstellung aus der Malerei in die Filme. Ettores Tod wird durch den Einsatz der Musik von Vivaldi zu einer Opferung über diese Geschichte hinaus stilisiert. Rom, gleich Mamma Roma, verliert seine Jugend jenseits der Paläste und Kuppeln. Schon früh fühlt Pasolini sich als Fremder. Fremd bleibt ihm sein faschistischer, gewalttätiger und schließlich psychisch kranker Vater. Eine Verbindung, die er in seinen späteren Theaterstücken wie Affabulation oder Der Königsmord großen Einfluss auf sein Schreiben hat. Fremd muss ihm die zu große Nähe zur Mutter bleiben und er lebt offen als Homosexueller, leidet aber unter dem Anderssein. Aus dem Fremden in Friaul wird derjenige, der sich die Sprache aneignet und sie als Material für seine frühe Lyrik nutzt. Seine Jugend scheint glücklich zu verlaufen. Die Armut spielt keine Rolle unter den Jugendlichen. Und das Leben draußen in der Natur Norditaliens scheint idyllisch. Doch die zwangskatholische Moral und Bigotterie verfolgen den Nichtkirchengänger Pasolini bis an das Ende seines Lebens. Als Gianfranco Contini seine friulanische Lyrik bespricht, schreibt er, Zitat, welchen Skandal er in die Annalen der Dialektliteratur einführt, Zitat. Pasolini wertet diese Lyrik und Literatur auf und führt sie tatsächlich in den nationalen Kanon. Und damals war es schon so, dass Dialekte entweder von den Rechten eingebeutet wurden als Heimatsprache, Blut- und Bodendichtung, oder von den Linken als Reste einer längst zu überwindenden Welt bewertet wurden. Also keiner wollte eigentlich diese Dialekte. Der nächste Skandal folgt. Ein Pfarrer bricht sein Beichtgeheimnis und gibt die Anschuldigung preis. Pasolini habe einen Minderjährigen verführt. Der beliebte junge Lehrer, der mit seinen Schülern sogleich die Werke der großen Dichter Italiens liest, wie auch die Bücher Edgar Lee Masters oder Anton Tschechows, ist inzwischen in die KPI eingetreten, schreibt Artikel, beginnt zu malen, zu zeichnen, publiziert Prosa, arbeitet im lokalen Filmclub, gründet seine Akademie für friulanische Dichtung und sieht sich jetzt, 1949, der ersten Anzeige gegen ihn gegenüber. In Rom ist er wieder ein Fremder, wieder erlernt er eine neue Sprache und führt sie in den Kanon der italienischen Literatur ein. Fremd ist ihm die Großstadt und der Wandel des eigenen Landes. Immer wieder spricht und schreibt er über die Sünde als Qual, aber auch Ausdruck einer neuen Freiheit. Und immer häufiger taucht dieses Wort Scandalo in seinen Texten auf. Letztlich in Gramscis Asche auf den Punkt gebracht. Zitat, der Skandal meines Widerspruchs, mit dir und gegen dich zu sein, mit dir im Herzen, im Licht, gegen dich im dunklen Schoße. Die Hassliebe zum Vater, der nach seiner Kriegsgefangenschaft zu seiner Frau und seinem Sohn nach Rom zieht, wird immer schwieriger, da dessen Wahnvorstellungen Pasolinis Mutter mehr und mehr quälen. Carlo Alberto Pasolini ist zwar stolz auf seinen immer bekannter werdenden Sohn, lehnt aber dessen Sexualität absolut ab. Und wieder entdeckt Pasolini eine neue Welt und macht sie sich zu eigen, den Film. Und wieder formuliert er eine ganz eigene Sprache wie in seinen Romanen. Schließlich werden seine Bücher und Filme durch Presse und Index zum Skandal und der Schriftsteller und Regisseur wird beschimpft und angeklagt. Pasolini aber weiß, Zitat, du wusstest es, sündigen heißt nicht, das Böse zu tun, nicht das Gute zu tun, heißt zu sündigen. Jetzt mache ich mal einen größeren Sprung. Während die 68er die roten Fahnen schwenken und Pasolini wegen seines Tabubruchs als Verräter beschimpfen, weil Pasolini hatte 1968 ein Gedicht veröffentlicht, die KPI an die Jugend heißt das, da beschreibt er eine Studentendemonstration in Mailand, die von Carabinieri blutig zerschlagen wurde. Und die Linken haben sich natürlich auf die Seite der Opfer gestellt und Pasolini hat dann in den Tageszeitungen geschrieben und Interviews gesagt, er stellt sich auf die Seite der Carabinieri, weil die seien auch Opfer. Das waren damals natürlich vor allem Söhne aus Süditalien von armen Leuten, die irgendwie nach Mailand geschickt wurden, um Carabinieri zu werden und sozusagen auf Kosten einiger den Job hatten, diese Studenten zu verprügeln. Und für Pasolini waren wiederum die Studenten eher die Überbleibsel der Vätergeneration einer doch eher faschistoiden Bourgeoisie. So, der Film beginnt wie ein Dokumentarfilm in Schwarz-Weiß. Ein Journalist befragt die Arbeiter. Was halten Sie davon, wenn Ihnen der Kapitalist die Fabrik schenkt? Der Arbeiter antwortet, die Arbeiter werden Kapitalisten, der Kapitalist macht somit die Revolution unmöglich. Das war natürlich für die 68er Jahre ein unverschämter Satz. Vater, Mutter, Sohn, Tochter und Dienstmädchen leben in einer Villa in Mailand nebeneinander her. Plötzlich bringt ein Bote, Angelino, also Engelchen, gespielt von Ninetto Davoli, ein Telegramm. Ninetto Davoli, ein junger Laiendarsteller, der eine Zeit lang der einzige Lebensgefährte von Pasolini war. Keiner scheint überrascht. Die Kamera fährt auf den Text, ankomme morgen. Niemand wundert sich. Der Gast trifft ein schöner junger Mann, gekleidet wie die Gastgeber. Jeder Bewohner der Villa projiziert auf ihn die eigenen unerfüllten Wünsche. So haben alle, die Magd, die Mutter, die Tochter, der Sohn und schließlich auch der Vater Sex mit dem Fremden. Wieder kommt ein Telegramm, das dieses Mal die Abreise ankündigt. Der Gast verlässt die Villa, wie er gekommen ist. Die Familie und das Hausmädchen wissen, so wie sie bislang gelebt haben, können sie nicht weiterleben. Sie müssen sich radikal verändern. Die Magd kehrt aufs Land zurück, wird eine Heilige, lässt sich schließlich lebendig begraben und aus ihren Tränen entsteht eine Quelle. Die Ehefrau begibt sich auf die Suche nach jungen Männern, die dem Gast ähneln. Die vaterfixierte Tochter erstarrt und kommt in die Klinik. Der Sohn sucht sich in der Stadt eine Wohnung und beginnt, nachdem der Gast ihm Bilder von Francis Bacon gezeigt hat, zu malen. Für den Vater ist der eigene Tabubruch der größte. Er verschenkt die Fabrik und begibt sich zum Mailänder Hauptbahnhof und zieht sich dort nackt aus und geht in die Wüste und sagt, was mein Schrei auch bedeuten mag, er soll jedes mögliche Ende überdauern. In den 60er Jahren veröffentlicht Pasolini neue Gedichtbände und beinahe jedes Jahr kommt ein neuer Film von ihm in die Kinos. Er widmet sich archaischen Stoffen wie in Edipo Rey, Bett der Gewalt oder Medea mit Maria Callas. Da kann ich die schöne Anekdote erzählen. Da hat Moravia mir erzählt, dass Pasolini also zur Vorbesichtung in den Jemen gefahren ist mit Dacia Maraini, also der zweiten Ehefrau von Moravia, mit Moravia und der Callas, die ja die Medea spielt. Und dann sind sie in der Pampa in irgendein Dorf gekommen, da gab es natürlich kein Hotel und nix. Und da hat ihnen irgendjemand zwei Zimmer angeboten Und natürlich nahm das Ehepaar Moravia Maraini das eine Zimmer und die Callas und der Pasolini mussten sich das andere teilen. Und Moravia hat mir dann haben sich irgendwann verabschiedet in die Nacht und die einen gingen das Zimmer, die anderen gingen in das Zimmer. Und Moravia hat mir erzählt, dass nach 10 Minuten ein verzweifelter Pasolini an die Tür trommelte, weil Frau Callas doch Dinge von ihm wollte, die er nicht geben konnte. Um so zu sagen, woraufhin, die war unheimlich verknallt in Pasolini, was auch bekannt war. Und daraufhin haben Herr Moravia und Herr Pasolini die Nacht miteinander verbracht und Frau Maraini und Frau Callas. Auch was da geschehen ist, weiß ich nicht. Dann plötzlich ein Bruch in den Erinnerungsträumen. Die alte Welt löst sich von der ihr scheinbar ähnlichen Welt, die in Wirklichkeit aber nur ein totes Relikt ist. Oder sie in Form artifizieller Beschwörung imitiert. Ich meine die bäuerliche Welt von damals, mit Gehölzen und Holzfällern, mit richtigem Essen, mit der klassischen Ästhetik, den Tempeln, träge vom Existieren, den uralten Gewohnheiten, den dauerhaften und absoluten menschlichen Beziehungen, dem herzzerreißenden Abscheiden und dem überwältigenden Heimkehren in eine unveränderte Welt, wo die Knaben noch wildern und die Mütter noch gutes Essen in alten Familiengasthöfen kochen, in die dieselbe Luft, denselben Duft, dieselbe Sonne. Diese rituellen Lebensformen haben sich jedoch bereits vor einem weit zurückliegenden Wendepunkt aufgelöst. Und ich, hier an der Gravenna, weil ich einen Freund in die Kaserne begleitet habe, fühle nur noch, wie anachronistisch und grausam die Enge ist, die auch Teil jener alten fernen Welt war. Sie entspricht keiner Realität mehr, weil jede Spur von notwendiger Initiation verloren gegangen ist, weil sie nur noch der abgehackte Stumpf einer Welt ist, deren anbetungswürdige Schönheit vollkommen vergessen und verloren ist. Und zum Schluss lese ich noch ein Zitat Pasolini und kann erzählen, das sind ja jetzt hier nur so wüste Ausschnitte. Ich versuche eigentlich zu zeigen auch, dass Pasolinis hatte ja am Anfang sehr die politische Hoffnung auch in die Jugend gesetzt, in die Arbeiter gesetzt, bis er dann begriffen hat, dass die mindestens so konformistisch sind wie die Väter. Diese Theorie, dass er sterben wollte, ist insofern schon Blödsinn, weil er hatte ja noch mindestens zwei große Projekte. Einmal Petrolio zu schreiben, diesen Roman über 2000 Seiten angelegt und das Leben seines Lieblingsheiligen, des heiligen Paulus zu verfilmen, der für ihn eigentlich ein Anarchist war im besten Sinne. Und was er meinte, ist, dass der Tod, auch der eigene Tod, ist nicht der biologische Tod, sondern der Tod eines Künstlers ist, und da hat er natürlich vollkommen recht, wenn du keine Adressaten mehr hast. Also wenn du niemanden mehr hast, der deine Gedanken aufnimmt und vielleicht sie weiterlebt. Und das war für ihn dann eigentlich die schlimmste Vorstellung. Er glaubte aber bis zum Schluss, glaube ich, schon dran, dass ein Künstler, egal ob nun im Gedichten, Film, in Bildern, in Musik, diese Dinge, die verloren gegangen sind, und er schreibt ja pausenlos über verlustig werden, dass man die in den Kunstwerken wiedergewinnen kann. Und er schrieb sogar, er verstieg sich sogar zu dem schönen Begriff, dass so man die Heiligkeit der Welt bewahren könne. Also, ich höre auf mit einem Pasolini-Zitat aus Petrolio, diesem Roman, den er nicht vollenden konnte. Im Durcheinander dieser Stunde an der Stazione Termini lag also etwas sexuell Erregendes. Menschen, die wie Staub vom schweren, warmen Regenwind hierher getrieben zu sein schienen, kreisten vor den braunen Häusermauern, den Schaufenstern der Kaffeebars und kleinen Geschäfte. Die Autoschlangen, die sich bis zu einer grandiosen Übertreibung in den engen Straßen an den in der abendlichen Dunkelheit sonderbar leuchtenden Ampeln stauten. Alles schien von der Vorstellung an dich beherrscht zu sein. In allem lag dein Geschlecht, das Fleisch mit seinem leichten Geruch und seiner Zartheit. Und so war es, als wäre die Welt ringsum, strudelnd von Leibern und jener von ihnen in sein Chaos gezogen, die Komplizin von Carlos Einsamkeit. Carlos ist die Hauptfigur von Petrolio. Jene Einsamkeit, die er durch die Suche nach Sex zu finden hoffte und in der er sich mit einem inneren Glück verlor, dem nichts auf der Welt gleichkam oder zu vergleichen war. Vielen Dank.
Aus Anlass des 50. Todestages von Pier Paolo Pasolini war Christoph Klimke zu Besuch in der Berggasse 8. Er las aus seinem Buch »Dem Skandal ins Auge sehen« und erzählte von Pasolini. Gibt's sonst noch etwas zu erzählen, Herr Klimke?
Und erzählen kann ich ja mal, wie ich zu Pasolini gekommen bin, weil das eigentlich eine ganz lustige Geschichte ist. Das war 1982. Ich studierte an der Uni Bonn Italienistik und Germanistik und wusste überhaupt nicht, wer Herr Pasolini ist oder war. Und damals gab es einen Lyrikwettbewerb an der Uni Bonn für Studenten. Da habe ich teilgenommen und den ersten Preis gewonnen. Und der erste Preis war, deshalb erzähle ich das, 1000 D-Mark, was damals viel Geld für mich war. Und ein Buchpaket über 300 D-Mark, durfte ich mir was wünschen. So. Und ich weiß nicht mehr, warum, ich habe mir Pasolini gewünscht. Alles von ihm und über ihn. Wusste aber, also ich meine, die meisten Leute, die dann irgendwann bei Pasolini landen, landen vielleicht bei ihm, weil sie die Filme gesehen haben oder mal einen Film gesehen haben. Bei mir war das nicht so. Ich hatte keinen Film gesehen und ich weiß nicht mehr, warum ich es mir gewünscht habe. Aber es hatte Folgen, zum Beispiel diese, dass ich heute Abend hier sitze. Und so habe ich dann Feuer gefangen und habe dann 1985, also da war ich so Mitte 20, mein erstes Buch über Pasolini geschrieben, was es Gott sei Dank nicht mehr im Handel gibt. Das heißt, der Sünder fragen an Pier Paolo mit einem Vorwort von Dacia Maraini. Dacia Maraini war eine Freundin von Pasolini und die zweite Ehefrau von Alberto Moravia, dem berühmten Schriftsteller. Und dann habe ich später beim Fischer Verlag, da gab es eine Reihe Fischer Cinema über Filme. Die Reihe gibt es auch nicht mehr. Da habe ich ein Buch herausgegeben über die Filme von Pasolini. Das Buch heißt Kraft der Vergangenheit, wo Motive, also zum Beispiel die Kunstgeschichte in den Filmen von Pasolini. Weil Pasolini hat ja selber auch Kunstgeschichte studiert und der hat zum Beispiel Bilder von Piero della Francesca, von Masaccio und Giotto und so nachgestellt in seinen Filmen. Oder ich habe über das Thema Sexualität in den Filmen von Pasolini geschrieben. Dann hat ein damals sehr berühmter schwuler Filmkritiker Carsten Witte auch darin geschrieben, Gerd Mattenklott und andere Größen. Naja, und 1995 habe ich mein zweites Buch über Pasolini geschrieben und wir haben gerade uns erinnert, dass ich daraus hier mal gelesen habe in der Zeit. Und jetzt gibt es dem Skandal ins Auge sehen, Pier Paolo Pasolini. Ich habe dann noch mit Johann Kresnik zweimal Pasolini als Theater gemacht, einmal als choreografisches Theater an der Volksbühne Theorema nach diesem Film von Pasolini und später als Mischform, Schauspiel, Tanz, Musik, Theater auch an der Volksbühne, die 120 Tage von Sodom. Und ich habe das Drehbuch zu einem Dokumentarfilm für WDR und Arte geschrieben. Der Film heißt Elend und Ewigkeit. Da geht es um Pasolinis Rom.
Una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero,
una storia dal basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.